HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit dem Klangforscher Professor Thomas Görne von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Mein Name ist Thomas Österreicher. Hallo Herr Görne. Wir befinden uns in einem Studio des NDR in Hamburg. Was haben Sie auf dem Weg hierher ins Studio gehört?
Ich habe auf dem Weg hierher vor allem die Klänge der Stadt gehört. Ich war mit der U-Bahn unterwegs, den Fußweg zur U-Bahn-Station, eine sehr volle Bahn. Später dann die Ruhe hier am Roten Baum, wo wir hier beim NDR sind. Die Klänge der Stadt interessieren mich natürlich besonders und ein Thema meiner Arbeit.
Hören Sie mehr als andere?
Ganz sicher nicht, aber vielleicht anders als andere. Vielleicht mit anderer Aufmerksamkeit.
Sie sind unter anderem Erfinder und konzeptioneller Kopf des jährlichen Klangsymposiums Klingt gut, An dem sich Techniker und Künstler aus aller Welt beteiligen. Was macht den Reiz dieser internationalen Begegnungen aus?
Der Reiz daran ist tatsächlich die Schnittstelle zwischen Kunst und Technik. Was uns da antreibt, wenn wir Klingt gut veranstalten, ist den Einfluss der technischen Entwicklung auf die künstlerische Gestaltung zu untersuchen. Und was dann tatsächlich sehr spannend ist, ist die künstlerische Avantgarde im Haus zu haben, die mit technischen Möglichkeiten sehr unbefangen und enorm kreativ umgeht, was dann die Techniker wieder sehr inspirieren kann.
Also es ist das, was man heute interdisziplinär nennt.
Es ist sehr interdisziplinär. Ich denke, es liegt in der Natur des Fachs Audio, dass man irgendwo zwischen technischen Dingen, Wahrnehmung, Psychologie des Hörens, die Ästhetik der Musik, dass man sich irgendwo dazwischen bewegt.
Sind denn Klänge international oder vielleicht sogar universell in der Wahrnehmung der Menschen?
Vom Standpunkt des Sounddesigns sind sehr viele Klänge universell, aber wir haben auch ein großes Set an kulturell definierten Klängen, die nur in einem bestimmten Umfeld verstanden werden und ihre Wirkung entfalten. Also es geht dann natürlich um die Bedeutungshaltigkeit der Klänge. Die Dinghaftigkeit der Klänge, die ist uns Menschen eingepflanzt in unseren Wahrnehmungsmechanismus.
Was sie bedeuten sollen, was sie uns sagen wollen.
Ja, und was sie uns sagen wollen, das kann dann sehr vom spezifischen sozialen Umfeld, kulturellen Umfeld abhängen. Aber auch da gibt es dann Klänge, die universell verstanden werden.
Im Hauptberuf veranstalten Sie keine Festivals, sondern Sie unterrichten Akustikdesign und sind auch in der Fachwelt bekannt als Buchautor, zum Beispiel über Mikrofontechnik. Ihre jüngste Buchveröffentlichung mit dem Titel Sounddesign, Klang, Wahrnehmung, Emotion ist, kann man sagen, ein umfassendes Standardwerk zum Thema Sounddesign. Sie schreiben darin, versucht man über Klang zu sprechen, so macht man eine vielleicht überraschende Feststellung, uns fehlen die Worte dafür. Ich versuche es mal mit Ihrer Hilfe trotzdem. Zunächst aber die Frage, wann haben Sie gemerkt, dass der Umgang mit dem Hören zu Ihrem Lebensthema wird, zu einer Art Berufung, scheint mir?
Sehr früh und sehr spät, dass ich mich mit Klang, mit Musik, mit Audio beschäftigen möchte, das wusste ich schon in der Schule. Wie tief man in dieses Thema eintauchen kann, das habe ich vielleicht erst im Laufe der letzten 10, 15 Jahre erfahren. Bei der naiven Annahme, dass ich, nachdem ich alles über Akustik weiß, dann jetzt auch Bescheid wüsste, wie Klang funktioniert, um dann irgendwann festzustellen, dass wir doch sehr wenig darüber wissen und dass es sehr viel Forschungsbedarf gibt, sehr viel ungeklärte Fragen.
Für viele ist ja der erste Zugang zur Beschäftigung mit dem Hören an sich die Musik. Wie war das bei Ihnen?
Es war bei mir die Musik. Ich habe als Schüler angefangen, Musik zu machen und es hätte auch ein Musiker draus werden können. Ich habe eine Zeit lang gedacht, ich würde vielleicht Jazzmusiker werden.
Sie spielen ein Instrument?
Ich spiele Schlagzeug selber, Um dann irgendwann festzustellen, dass ich ein begeisterter Amateur bin und das professionelle Musikerdasein dann lieber den Profis überlasse. Und das hat mich dann zur Tonmeisterei gebracht und zur Akustik und dann Schritt für Schritt immer weiter.
Sie sind Jahrgang 1963, geboren in Bad Godesberg. Und Sie haben in Berlin Elektrotechnik studiert. Dabei ist es ja, Sie haben es eben schon angedeutet, dabei ist es nicht geblieben. Sie haben sich dann immer mehr mit dem, nicht nur mit der technischen Seite, sondern überhaupt mit dem Charakter des Hörens beschäftigt. Was hat Sie eigentlich mehr fasziniert, die Schönheit oder die vermeintliche Hässlichkeit oder meinetwegen Originalität von Klängen?
Wahrscheinlich wie jeder Mensch, der sich mit Klängen beschäftigt, habe auch ich mit der Faszination der Schönheit angefangen. Und heute interessiert mich tatsächlich mehr das etwas Widerborstige. Und natürlich dann die Frage, warum etwas schön ist und warum mir etwas als schön, angenehm, harmonisch oder dissonant, hässlich, unangenehm empfinden.
Die Wahrnehmung oder Einschätzung liegt ja auch im Ohr des Hörers.
Absolut.
Ich denke so an einen röhrenden Automotor, der begeistert den einen und ärgert den anderen. Ja. Oder so die Lärmlust an Silvester ist auch nicht immer ganz ungeteilt.
Wir könnten auch als Beispiel den Zahnarztbohrer nehmen, der sicherlich den Vertreter der Firma, die Bohrer herstellt, sehr zufrieden macht.
Mit Ihren Schwerpunkten Akustik und Kommunikationstechnik sind Sie dann zur Filmpostproduktion gekommen. Ja. Die Nachbearbeitung, die akustische Nachbereitung von der Tonspur eines Spielfilms oder auch Dokumentarfilms nach den eigentlichen Dreharbeiten.
Ja.
Was ja heute oft ein viel längerer und komplizierterer Prozess ist als die eigentlichen Dreharbeiten, hat man den Eindruck. Im Nachspann habe ich auch gesehen, da steht nicht mehr einfach am Ende eines Films Regie, Drehbuch, Darsteller, Kamera, Ton, sondern da steht sehr oft Sounddesign. Das ist offenbar ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied. Der Begriff ist in den späten 70er Jahren aufgekommen, 1970er Jahren. Das heißt, die Idee des Sounddesigns gibt es schon seit mehr als 40 Jahren. Auch hier beginnt ein bisschen diese Faszination der Wechselwirkung von Technik und Kunst. Weil das kreative Sounddesign im Film oder die Idee, dass man eine Geschichte über Klang erzählen kann, sehr stark von den technischen Möglichkeiten getrieben wurde. In der Filmvertonung wurde, denke ich mal, schon immer das technisch maximal Mögliche umgesetzt. Es beginnt mit den frühen Animationsfilmen, sowas wie King Kong, wir haben da einen Stopptrick und es müssen irgendwelche Klänge dafür hergestellt werden. Spätestens da reicht es nicht mehr, ein Mikrofon in die Szene zu hängen, weil die Szene keine Klänge produziert. Und damals wurde der Ton mit einer Lichttonkamera aufgenommen und da gab es dann also eigentlich so gut wie keinerlei Montagemöglichkeiten oder Manipulationsmöglichkeiten. Und wenn man das dann weiter verfolgt, zu der Zeit, als der Begriff des Sounddesigns aufgekommen ist und als in den Musikstudios dann mit 8 und dann mit 16 Spuren schwindelerregend komplexe Produktionen gemacht worden sind, da haben die Kollegen in der Filmproduktion schon mit mehr als 100 Spuren gearbeitet. Mit parallel laufenden Rekordern und mit Schichtungen von Vormischungen, um noch mehr Komplexität reinzubringen.
Das Thema Filmton ist eine Leidenschaft von Ihnen. Ja. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Mit aus heutiger Sicht extrem einfachen, aber trotzdem ziemlich effektvollen Mitteln ist vor gut einem halben Jahrhundert die Musik aufgenommen worden, die Sie uns als erstes mitgebracht haben. Was begeistert Sie bis heute daran so sehr?
Diese Musik hat mich gefunden, als ich Schüler war. Die Band gab es damals schon nicht mehr, aber ich glaube, sie hat damals vielleicht ihr erstes Revival erlebt. Sie hat mich emotional berührt, das tut sie heute immer noch. Und was jetzt vom modernen Standpunkt, von unserem sehr heutigen Standpunkt her ganz spannend ist, was wir jetzt auch gleich hören werden, ist, wie damals dann die Wirkung von Stimme im Raum hergestellt wurde, wofür dann in den Abbey Road Studios ein gekachelter Raum benutzt wurde, in dem die Stimme dann über Lautsprecher abgespielt und wieder aufgezeichnet worden ist, um dann einen sehr markanten Effekt herzustellen, der vermutlich vielen Leuten sehr vertraut ist.
Das Stichwort Abbey Road Studios hat es natürlich schon vorgegeben. Wir wissen, um wen es sich handelt. Die Beatles mit And I Love Her.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings never die as long as I have you near me.
Der Beatles-Klassiker And I Love Her. Heute im Gespräch mit Thomas Oestreicher in HR2 Doppelkopf, der Akustikforscher Professor Thomas Görne aus Hamburg. Die Akustikforschung ist verglichen mit anderen Wissenschaftszweigen ja noch recht jung. Das gilt genauso für Begriffe wie Psychoakustik und Klangökologie. Das sind alles Begriffe, die da mit reinspielen aus den letzten Jahren und wenigen Jahrzehnten. Wieso hat das so lange gedauert?
Eine sehr gute Frage. Vielleicht, weil die Hörwahrnehmung komplex und sehr schwer zugänglich ist. Die frühesten Arbeiten, die wir heute als in der Psychoakustik einordnen, stammen aus den 1930er Jahren. Damals wurde das Gehör sehr, sehr mechanisch betrachtet. Wer heute sich professionell mit Audio auseinandersetzt, wer in dem Bereich lernt, findet dann irgendwann die Hörkurven, die berühmten Kurven gleicher Lautheit und Hörschwelle und solche Dinge, auch Verdeckungseffekte. Und bis heute ist sicherlich sehr verbreitet die Ansicht, dass die Psychoakustik an dieser Stelle aufhört. Und interessanterweise haben wir nur noch kein einziges Wort darüber verloren, wie eigentlich die Vorstellung eines Klangs im Kopf entsteht, warum wir Objekte im Raum hören und wie die emotionale Wirkung von einem Klang zustande kommt. Und das beginnt vielleicht in den 1970er Jahren, und da kommt wieder ein Einfluss aus der Kunst mit der Soundscape-Bewegung, World Soundscape Project, ein internationales Forschungsprojekt initiiert, ursprünglich an der Universität in Vancouver, von Künstlern, von Musikern, über die eigentlich eine Bestandsaufnahme über den Klang der Umwelt und die Veränderung dieser klanglichen Umwelt durch zum Beispiel die Industrialisierung, durch die modernen Zeiten. Und dann stellt man fest, dass die Wahrnehmungsforschung, zum Beispiel was die visuelle Wahrnehmung angeht, erheblich weiter ist als die Untersuchung der Klangwahrnehmung. Denken Sie nur an die endlosen Beispiele für optische Täuschung und die Auseinandersetzung mit der Dinghaftigkeit von visuellen Objekten oder wie unsere Wahrnehmung aus den mit den Augen aufgenommenen Sinnesreizen dann die Dinge der Welt konstruiert. Und die entsprechenden Überlegungen zur Klangwahrnehmung sind tatsächlich ziemlich jung. Das existiert seit 20 Jahren, 30 Jahren, nicht viel länger. Und schlüssige Erklärungen zur emotionalen Wirkung von Klang sind eigentlich moderne Forschung. Da kann auch heute noch Neues entdeckt werden.
Sie haben das Stichwort Soundscapes genannt, also wörtlich übersetzt Klanglandschaften, was ja für eine Bewegung steht, die sich sozusagen mit offenen Ohren der Umwelt gewidmet hat und einfach mal auf die Alltagsklänge auch zu hören bereit war, was ja auch nicht immer alltäglich war früher. Das hat man einfach nicht so ernst genommen. Vielleicht, was den Aspekt angeht, wie laut etwas ist und ob ich nachts nicht schlafen kann, ob mich das gesundheitlich vielleicht beeinträchtigt. Die Aufmerksamkeit für die akustische Umgebung, die ja praktisch immer da ist, außer in einem Hörfunkstudio vielleicht, diese Aufmerksamkeit brauchte wahrscheinlich auch eine gewisse Technik, die es früher einfach so nicht gab oder die man nicht bereit war zu entwickeln. Oder woran lag das?
Ich glaube, man war bereit, sie zu entwickeln, aber es hat Zeit gedauert. Zum Beispiel ist ein bemerkenswerter Meilenstein technischer Entwicklung das tragbare Tonbandgerät. Solange die Tonaufzeichnung an sehr, sehr große, schwere Gerätschaften und eigentlich an feste Räumlichkeiten gebunden war, war ganz simpel eine Bestandsaufnahme von Klängen vor Ort nicht möglich. Und das hat auch in den 1970er Jahren einerseits diese klangökologischen Untersuchungen vorangetrieben, andererseits aber auch die Klangkunst mit dem dann neuen Genre der Soundscapes und der auch der konkreten Klänge, ebenso wie den Filmton, der dadurch einen Quantensprung in der Subtilität und Differenziertheit bekommen hat.
Die meisten unserer Umgebungsgeräusche sind tatsächlich bewusst gestaltet. Das macht man sich gar nicht immer so klar. Wenn ein Mixer in der Küche röhrt, eine Waschmaschine schleudert oder ein Staubsauger Krach macht, dann hat sich da meistens vorher jemand drüber Gedanken gemacht, wie das klingen soll. Man ahnt es nicht immer so, aber das ist fast bei jedem Lichtschalter so. Auch das setzt ja eigentlich voraus, dass man weiß, wie die Psychoakustik dieses jeweiligen Geräts oder des Klangs, des Geräuschs, wie die tatsächlich aussieht.
Das stimmt, und man könnte vermuten, dass da sehr differenziert schon gearbeitet wird. Ich denke, da wäre noch für das Klangdesign, für die gestalteten Klänge der täglichen Umgebung, wäre noch viel Luft nach oben. Es wird häufig ganz schlicht darauf geachtet, dass es nicht zu laut wird, und da stehen dann die Leute mit dem Messgerät daneben. Und dann wird sicherlich gerne darauf geachtet, dass keine besonderen störenden Elemente drin vorkommen. Aber jetzt eine positive Klanggestaltung von Objekten des täglichen Lebens ist noch nicht so verbreitet, wie es vielleicht sein könnte.
Wie man es sich wünschen würde. Ja. Ich habe gehört, dass die Hersteller von Staubsaugern sagen, dass Staubsauger von den Käufern besonders laut gewünscht werden, weil sie sonst als kraftlos angesehen werden. Man könnte die viel leiser machen, auf Deutsch gesagt, nur leider macht man es nicht. Aber das nur am Rand. Ihr Buch Sounddesign habe ich entnommen, Professor Görne, dass die Antwort auf die Frage, ob und warum uns ein Klang oder ein Geräusch angenehm erscheint oder eben nicht, ziemlich komplex ist. Was wissen wir überhaupt über die Wirkung von Geräuschen?
Ein wenig. Ein wenig wissen wir darüber. Um mit den Begrifflichkeiten zu beginnen, wir beschreiben Klang mit metaphorischen Begriffen. Wir sagen zum Beispiel, ein Ton ist hoch oder tief. Und damit benutzen wir eine räumliche Metapher, um die physikalische Eigenschaft einer Welle zu beschreiben. Was, wenn man genauer darüber nachdenkt, eine sehr seltsame Metapher ist, weil wir sagen ja, ein Wellenfeld im Raum, ein Schallwellenfeld im Raum, was eine hohe Zahl von Schwingungen pro Sekunde produziert, als etwas Hohes identifizieren und mit einer geringen Zahl von Schwingungen als etwas Tiefes. Und wenn man jetzt dieser Metapher folgt, stellt man fest, dass sie in den meisten Sprachen der Welt gleich benutzt wird. Es gibt nur sehr, sehr wenige Sprachen, in denen eine andere Metapher für den hohen oder tiefen Klang benutzt wird. Das ist dann der dünne oder dicke Klang. Und das führt zu den Verknüpfungen der Sinneswahrnehmung. Also wir nehmen offensichtlich Klang sehr stark in visuellen Begrifflichkeiten wahr, was für mich ein Schlüssel für die Wirkung des Klangs ist, weil durch Klang immer irgendetwas anderes erzählt wird. Wir haben keine generischen Begrifflichkeiten für Klang. Wir sagen, ein Klang ist hoch und hell oder tief, weich, warm, groß. Was immer wir zum Klang sagen, ist ein geborgter Begriff, eine Metapher. Ein schönes Beispiel für den Fußballfan. Ich schaue mir gerne Fußball an. Aus You Never Walk Alone, The Sweet Silver Song of a Lark, der silbersüße Klang der Lerche, der süße Gesang der Lerche. Eine Metapher, die wir ganz leicht verstehen. Wir können uns leicht vorstellen, wie dieser Klang ist, weil die Metapher sehr präzise ist. Die Frage, warum der Klang jetzt wirkt, wie er wirkt, man könnte ihn jetzt an der Metapher möglicherweise festmachen und sagen, ein Klang kann süß sein und kann deswegen Süße oder Helligkeit oder solche Dinge, solche Konzepte vermitteln. Das wäre ein möglicher Schlüssel zum Verständnis des Klangs.
So könnte man auch jemandem schildern, wie ein Klang wirkt oder den Charakter eines Klanges, der ihn vielleicht sogar gar nicht hört.
Ja.
Und vieles bleibt Geschmackssache, wie wir wissen und wie sich gleich wieder überprüfen lässt. Ihr zweiter Musiktitel, den Sie mitgebracht haben, stammt aus dem Bereich der E-Musik. Sagen Sie ihn bitte selbst an, vor allem, was Sie damit verbinden. Arvo Pärt kann ich verraten, Tabula Rasa. Was verbinden Sie damit?
Es ist eine Musik, die ich gerne benutze, um die metaphorischen Konzepte von Raum zu erklären. Ich glaube, was bei dieser Musik hervorragend funktioniert, ist, mit geschlossenen Augen zu hören und versuchen, die Musik zu sehen, um vielleicht vorwegzunehmen, was es dabei zu sehen geben könnte bei diesem Stück, sind es sehr häufig, ich mache dieses Experiment gerne und regelmäßig in meinen Kursen, sehr weite Räume, die sich dabei öffnen. Und man kann einiges davon tatsächlich auf die elementare Kompositionstechnik zurückführen, die Pärt hier benutzt, mit endlos aufsteigenden und gleichzeitig endlos absteigenden Linien. Und dann arbeitet er auch mit klanglicher Symbolik dabei. Das präparierte Klavier wird eingesetzt wie ein Glockenschlag, der zwischendurch ein schicksalhaftes Moment reinbringt. Das ist eine Musik, die sehr, sehr bedeutungsvoll ist, obwohl sie ungeheuer schlicht und sehr, sehr einfach ist.
Das hören wir uns jetzt an. Wir hörten einen Ausschnitt aus Silentium aus dem Werk Tabula Rasa des estnischen Komponisten Arvo Pärt in der Interpretation der Tapiola Sinfonietta unter der Leitung von Jean-Jacques Kantorow. Professor Thomas Görne, Klangforscher, ist zu Gast in HR2 Doppelkopf mit Thomas Österreicher. Herr Görne, wie hören Sie Privatmusik? Mit Kopfhörer und geschlossenen Augen im Sessel sitzen, kann ich mir bei Arvo Pärt ganz gut vorstellen. Oder eher so als Hintergrundbeschallung beim Fensterputzen?
Tatsächlich sehr gerne auf dem Sofa mit zwei Lautsprechern und Schallplattenspieler oder CD-Spieler. Und häufig als Musik im Hintergrund, aber häufiger höre ich mir gerne die Musik sehr bewusst an.
Bewusstheit ist wahrscheinlich etwas, was man nur schwer abschalten kann. Wie hat sich denn über die Jahre des professionellen Hörens Ihr persönliches Hören und vielleicht auch Ihr Musikgeschmack oder die akustische Sensibilität entwickelt?
Die akustische Sensibilität hat sich konstant weiterentwickelt. Ich höre jetzt nicht Musik, wenn ich Aufnahmen höre, die ich vor 10 Jahren, vor 20 Jahren gehört und geliebt habe, dann finde ich jetzt Dinge da drin, die ich noch nicht kannte. Details und wenn es nur ein unsauber laufendes Tonbandgerät ist. Und natürlich ist auch die Beschäftigung mit Filmton dann eine gewisse Bürde, wenn man ins Kino geht und sich dann die Dinge anhört da. Der Musikgeschmack hat sich tatsächlich nicht sehr verändert. Also ich höre jetzt die gleiche Musik, die ich auch mit 20 schon gehört habe. Oder wieder viel mehr die Musik, die ich mit 20 gehört habe. Also man könnte sagen, der Musikgeschmack entwickelt sich ein wenig im Kreis.
Sensible Hörer sind manchmal ein bisschen intolerant. Geht Ihnen das auch so?
Oh ja, absolut. Intoleranz gegenüber schlechten Produktionen zum Beispiel. Das passiert dann doch, ja.
Aber Sie können auch in einen Supermarkt gehen, der Hintergrundbeschallung hat und laufen da nicht schreiend davon.
Ich mag gerne den professionellen Standpunkt einnehmen und dann vom professionellen Standpunkt aus kann man Dinge ganz wunderbar finden, wenn sie einfach sehr, sehr gut gemacht sind und die ihren Zweck erfüllen, auch wenn man sie eigentlich nicht mag. Also man kann einen Genuss an der Arbeit anderer Leute haben, an der Form. Und privat höre ich dann andere Dinge.
Als Unterrichtender an der, ich habe es nachgeschaut, Fakultät Design, Medien und Information, Departement Medientechnik, erforschen Sie an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften nicht nur den Status quo, sondern Sie produzieren ja auch Klänge. Sie haben da mehrere Studios und eine fantastische technische Ausstattung, habe ich gesehen. Sie entwickeln neue Perspektiven der Klanggestaltung, insbesondere auch zur Verortung der Klänge im Raum. Mit welchem Ziel?
Das ist das neue Forschungsthema, mit dem wir gerade beginnen, jetzt in diesem Sommer mit einem größeren kooperierten Projekt mit der Musikhochschule, mit der HFMT zusammen. Ich glaube, wir sind heute an einem Wendepunkt der technischen Entwicklung vergleichbar dem Übergang von Mono zu Stereo von den 60er Jahren in die 70er Jahre hinein. Das hat auch damals lange gedauert, zwischen den ersten Stereophonproduktionen, bis es dann zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Was mich beschäftigt und verwundert auch, ist, dass die professionellen Produktionen und zuallererst die Musikproduktion heute nach wie vor, so wie 1990, 1980, 1970, davon ausgehen, dass die Hörer zu Hause in der Mitte zwischen zwei Lautsprechern sitzen, was sie aber nicht mehr tun, sondern heute wird sicherlich mehr Musik mit Kopfhörern gehört als mit Lautsprechern. Und wir produzieren aber nichts dafür. Das heißt, wir produzieren so, dass es in einer idealisierten Situation mit Lautsprechern alles perfekt klingt und dann hoffen wir, dass es mit Kopfhörern auch noch gut ist, statt das ganze Ding umzudrehen und zu sagen, wir benutzen Kopfhörer. Und in dem Augenblick, wo wir das tun, eröffnen sich unglaubliche Möglichkeiten, die das letzte Mal vielleicht in den 1970er Jahren mit der Kunstkopftechnik bekannt waren. Ich denke, damals war der Rundfunk Vorreiter dieser Technik und es ist einiges darin produziert worden. Es ist dann in Vergessenheit geraten. Es hat viele Nachteile für Kopfhörer in sogenannter kopfbezüglicher Stereophonie oder binauraler Technik zu produzieren. Der Vorteil, wenn es denn gelingt, ist, dass man den gesamten dreidimensionalen Raum darstellen kann. Anders als zwei Lautsprecher, vor denen ich sitze. Der Nachteil ist, dass es nicht immer gelingt und dass der technische Aufwand hoch ist. Und jetzt, heute sind wir in einer Zeit, wo sehr vieles möglich wird durch die digitale Technik. Und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen.
Sie haben uns ein kurzes Hörbeispiel mitgebracht, das Sie, die Hörerinnen und Hörer zu Hause, möglichst in Stereo hören sollten, am besten vielleicht sogar mit Kopfhörer. Worum handelt es sich da?
Es ist eine Arbeit, die entstanden ist beim Forschungsaufenthalt von dem wunderbaren Kollegen Can Karaduan der TU Istanbul im vergangenen Sommer. War er bei uns an der HAW im Tonlabor und hat Aufnahmen mitgebracht. Wir hören jetzt gleich eine Trio-Improvisation klassischer türkischer Musik. Und wir haben das zum Anlass genommen, in unserem neu installierten Lautsprecherdom eine Verräumlichung dieser Musik zu versuchen, um uns dabei leiten zu lassen von ästhetischen Konzepten, die eigentlich aus der Avantgarde der elektroakustischen Musik kommen. Die Vertreter der Klangkunst und elektroakustischen Musik seit Stockhausen und davor haben schon immer Raum als Parameter der Komposition mitverstanden. Und das könnte auch heute ein Weg sein, den man geht. Und wir hören also eine Produktion von Can Karaduan mit dem Refik Hakantalu Ensemble, die in Istanbul an der Technischen Universität entstanden ist und die hier in Hamburg dann gemischt worden ist. Thank you.
Das war der Ausschnitt aus einer Trio-Improvisation des Refika Cantalu Ensembles, einer Produktion, an der unser heutiger Studiogast, Professor Thomas Görne, beteiligt war. Falls Sie zu Hause das nicht in 3D, also mit Kopfhörer oder in einer guten Stereoanlage gehört haben, Sie können das auch später noch im Podcast nachhören, vielleicht dann mit Kopfhörern. Ein praktisches Anwendungsfeld für diese 3D-Technik eröffnet sich jetzt gerade so im Filmton, haben Sie schon angedeutet vorhin. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt gibt es ja schon in vielen Kinos eine Surround-Anlage, das heißt, da gibt es Klangereignisse vorne, hinten, rechts, links um mich herum mit ganz unterschiedlichen Klangcharakteristika und sehr ausgefeilt, finde ich, in einigen Kinos zumindest. Aber Sie wollen noch weitergehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Wir wollen noch weitergehen und das bedeutet insbesondere die Loslösung vom Bild, vom rechteckigen Bild. Also im Kino haben wir es heute schon in den speziell ausgestatteten Kinos auch mit dann Höhenlautsprechern, Deckenlautsprechern, mit Klängen, die dreidimensional verortet sind. Und trotzdem haben wir auch dann noch die Situation, dass das Publikum nach vorne orientiert ist und dass die wesentlichen Dinge auf der Leinwand stattfinden. Und die wesentlichen Elemente der Klanglandschaften des Films auch dann an das Bild vorne gebunden sind. Und der restliche Raum dann üblicherweise mit Klangeffekten gefüllt wird. Wo wir hinwollen, das wird eigentlich auf technischer Seite von Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality, Mixed Reality, es gibt sehr viele Schlagworte dafür vorgegeben. Für die Wiedergabe mit System und dann irgendwann wird es auch nicht mehr entscheidend sein, ob man mit Lautsprechern oder Kopfhörern hört, bei denen wir uns in einer künstlerisch gestalteten akustischen Welt bewegen können.
Sie haben uns einen eher konventionell produzierten Titel aus einer Filmmusik mitgebracht, der uns jetzt vielleicht ein bisschen zurückbringt in die Gegenwart, aber wir bleiben beim Thema Film. Aus dem Film Frida, was verbinden Sie mit diesem Titel?
Den Titel habe ich ausgesucht, einfach stellvertretend für Film und für die Liebe zum Filmton. Es ist wunderbare Musik und ist aber auch ein grandioser Film mit einem ganz außergewöhnlich guten Sounddesign. Also ich kann ihn doppelt empfehlen für alle, die ihn noch nicht kennen. Es ist die Lebensgeschichte der Malerin Frida Kahlo und die Tongestaltung in diesem Film ist bemerkenswert gut und wir haben auch sehr, sehr schöne Filmmusik dabei. Wäre jetzt sicher nicht sehr unterhaltsam, Sequenzen von Filmsounddesign zu spielen, deswegen hören wir dann lieber die Musik.
Und das ist das Trio Marimberos mit dem Titel Viva la Vida.
Viva la Vida.
Das Trio Marimberos mit dem Titel Viva la Vida aus dem Filmsoundtrack Frida über die Malerin Frida Kahlo. Zu Gast im HR2 Doppelkopf der Hamburger Klangforscher Professor Thomas Görne. Gastgeber ist Thomas Höstreicher. Der kanadische Komponist und Klangethnologe Murray Schäfer, ein berühmter Mann in der Szene, schrieb vor 30 Jahren, Zitat, wir, die wir die künftige Welt entwerfen werden, lauschen voraus mit riesigen Sprüngen der Vorstellungskraft und des Intellekts. Wir lauschen 50, 100, 1000 Jahre voraus. Was hören Sie? Zitat Ende, an seine Leser gerichtet damals. Herr Professor Görne, was hören Sie, wenn Sie an die Zukunft denken?
Ich höre sehr viel gestaltete Klänge, mehr gestaltete Klänge als heute. Vielleicht die bemerkenswerteste, unmerkliche Veränderung der letzten Jahrzehnte ist die Verfügbarkeit von Musik, die Allgegenwärtigkeit von Musik. Es wird sicher nicht weniger werden. Es gibt ein Bedürfnis danach, Musik zu hören. Wir werden hoffentlich vielleicht mehr Stille hören, eine friedliche Umgebung hören können.
Kann man sagen, welche Technik auf uns zukommt? Weil es braucht immer ein technisches Medium, logischerweise, um etwas hören zu können, was woanders entstanden ist. Wir haben Schellackplatten erlebt, Vinyl, LPs, CDs, MP3-Dateien, viele streamen die Musik nur noch. Lässt sich das irgendwie voraussagen?
Schwierig, aber vielleicht. Die Technik des Streaming verändert ein wenig die Möglichkeiten der Inhalte, was für Inhalte und was für technische Formate damit vermittelt werden können. Wir werden sicherlich jetzt vorhin kurz angerissen, binaurale, dreidimensionale, einhüllende Produktionen mehr hören können, die dafür notwendigen Übertragungsstandards, die dann vielleicht auch zukünftig beim Rundfunk eingesetzt werden, existieren schon oder werden gerade entwickelt. Zumindest für die nähere Zukunft werden wir vielleicht mehr Inhalte hören, mehr Dinge hören, die den Leuten mit den allgegenwärtigen mobilen digitalen Geräten und Kopfhörern dann zur Verfügung stehen. Wobei man sicherlich darüber diskutieren kann, ob das gut ist.
Das werden wir dann sehen. Werden Sie denn, ein langes Leben vorausgesetzt, auch im hohen Alter noch Beatles hören?
Auf jeden Fall. Und vielleicht werde ich mir irgendwann noch den Luxus erlauben, die originalen Schallplatten der 60er Jahre wiederzufinden. Das ist eine Sache, die ich jetzt vor kurzer Zeit für mich wieder entdeckt habe, das bewusste Hören mit dem alten Medium, mit der Schallplatte. Also sich ein bisschen gegen die endlosen Ströme der automatisch zur Verfügung stehenden Musik zu wehren und ein bisschen die Dinge selber auszuwählen.
Mit einem ähnlich alten Titel möchten Sie sich verabschieden aus dieser Sendung. Das ist Jazz. Was hat es damit auf sich?
Meine zweite Liebe, die mir in der Jugend begegnet ist, und das spezifische Genre der Jazz der 60er Jahre, späte 50er, 60er, frühe 70er Jahre. Da können wir gleich ein sehr schönes Beispiel daraus hören, ist die reine Freude am Musizieren und die reine Freude, Künstlern bei der Kommunikation zuzuhören und sich davon inspirieren zu lassen.
Das tun wir jetzt mit McCoy Tyner. Zusammen mit Joe Henderson, Ron Carter und Elvin Jones 1967 mit dem Titel Passion Dance, frei übersetzt der Tanz der Leidenschaft. Zu Gast war heute Professor Thomas Görner. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Oestreicher. Danke fürs Zuhören.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.